Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die vergangenen Jahre wirken wie eine einzige Abfolge von Krisen. Das begann spätestens mit Covid-19. Die vielen Toten und der Streit über den richtigen Umgang mit der Pandemie haben unsere Gesellschaft bis in die Familien und Gemeinden hinein tief gespalten. Internationale Handelswege zerrissen. Durch Versorgungsengpässe wurde die Wirtschaft weltweit beeinträchtigt. Dann nahm der Krieg Russlands gegen die Ukraine uns das Gefühl der Sicherheit. Der folgende Anstieg der Energiepreise trieb die Inflation an. Und es folgte ein Krieg und eine Katastrophe auf die nächste. Sudan, Armenien, Hamas und Israel, Militärputsche in den Sahelstaaten, Erdbeben in der Türkei und Marokko, Waldbrände in Nordamerika und dem Mittelmeerraum, Vulkanausbrüche, Erdbeben und Überschwemmungen. Und dazu offenbarte sich in all dem der schlechte Zustand, in dem unser Land sich befindet. Bildungsmisere, Fachkräftemangel, Umkehr der Alterspyramide, desolate Infrastruktur. Wir erleben gerade, wie sicher gewähnte Zustände und vermeintliche Gewissheiten in Bezug auf das eigene Leben, die Gesellschaft und auf die Zukunft des Planeten zerbröseln. Viele Menschen fühlen sich dadurch tiefst verunsichert, hilflos und überfordert. Sie sehnen sich nach einfachen Antworten und ziehen sich zurück in die Echokammern der eigenen Weltsicht oder ins Private. Es tröstet uns wenig zu wissen, dass kaum eine Zeit und Gesellschaft ohne Turbulenzen durchs Leben ging. Dennoch mag uns der Blick auf vergleichbare Situationen beim Umgang mit unserer eigenen Lage und unserem Empfinden helfen. So vielleicht auch unser heutiger Predigttext. Die Christen in Judäa litten schon kurz nach Entstehung der ersten Gemeinden unter Verfolgung. Unter Kaiser Claudius kam es zudem zu Hungersnöten, die unter anderem Judäa schwer betrafen. Als Antwort auf diese Not beschlossen nun die heidenchristlichen Gemeinden unter Mitwirkung des Paulus eine Sammlung für die dortigen Stammgemeinden. Und dabei zeigten sich gerade die ärmeren, selbst unter Druck stehenden Gemeinden in Mazedonien äußerst großzügig, während die wohlhabenden Christen in Korinth zögerlich waren. Arme wissen um die Not der Armut und sind oft rasch bereit zu helfen. Paulus wendet sich nun mit einem Brief an die Gemeinden in Korinth, um auch sie zur Mitwirkung zu bewegen. Ich lese aus 2. Korinther Kapitel 8, die Verse 7 bis 9. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so sollt ihr auch in dieser Gnade überströmend sein. So beteiligt euch doch auch an diesem Werk der Gnade in reichem Maß. Ich sage das nicht als einen Befehl. Nein, ich möchte am Eifer der anderen die Echtheit auch eurer Liebe erproben. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und nun danken wir dir, Vater, für dieses Wort und bitten dich, dass du es uns aufschließt für unseren Glauben und unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, mein erster Gedanke war, als ich den vorgeschlagenen Predigttext las, warum dieser Text zu Weihnachten? Bei genauem Hinsehen aber zeigt er uns, was Gott in Jesus für uns getan hat und was das für uns bedeutet. Und ich möchte dies unter drei Gedanken stellen. Erstens das Wesen der Gnade. Zweitens die Echtheit der Liebe und drittens der Sinn des Reichtums. Das Erste, das Wesen der Gnade. Fünfmal spricht Paulus in diesem Kapitel in den Versen 1 bis 9 von Gnade, griechisch Charis. Unsere Übersetzungen geben das Wort je nach dem Zusammenhang unterschiedlich wieder als Gnade, Gnaden oder Liebeswerk oder Wohltat. Worin besteht diese Gnade und was bewirkt sie? In Vers 1 und 2 des Kapitels sagt Paulus, dass die Gnade die Gemeinden in Mazedonien dazu bewegt hat, dass sich trotz ihrer eigenen großen Not ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihrer selbstlosen Güte verwandelt hat. So formuliert er es. Sie spenden reichlich, sogar über ihre Kräfte, schreibt er. Sie sehen es als Gnade an, zu dem Opfer für die Gemeinden in Judäa beizutragen und geben sich selbst, sagt Paulus. Und dies wiederum führt zu einem Dominoeffekt, in dem Paulus nun seinen Mitarbeiter Titus drängt, dieses Werk der Gnade, wie er es nennt, auch in Korinth voranzutreiben. Dort war es nämlich schon seit über einem Jahr in Planung, aber noch nicht umgesetzt worden. Solch ein Verständnis von Gnade überrascht mich. Ich hätte erwartet, dass die Christen in Mazedonien es als Gnade sehen, in ihrer Not entlastet zu werden, statt sich in der eigenen Not noch um die Not anderer zu kümmern. Wenn wir von Gnade sprechen, dann doch oft aus der Sicht der Empfangenden, eher in dem Sinne, dass wir beschenkt werden und uns unverdienterweise etwas Gutes widerfährt. Paulus und die Christen in Mazedonien haben offenbar einen anderen Blick auf die Gnade. Für sie besteht Gnade zumindest auch darin, anderen Gutes tun zu können, bis dahin sich selbst an andere zu verschenken, um deren Not zu lindern. Und dahinter steht ihre Erfahrung der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Von ihr sagt Paulus in Vers 9, dass Jesus, obwohl er reich war, arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Was sagt uns das über das Wesen der Gnade? Im biblischen Sinn hat Gnade mit Loslassen zu tun. Auch dem Loslassen eigener berechtigter Ansprüche. Gottes Gnade ist kein distanziertes Durchwinken des reuigen Sünders. Da ist kein mehr oder weniger unbeteiligter Gott, der alles nicht so schlimm findet. Gnade ist teuer. Sie kostet Gott alles. sogar sich selbst. Wenn Paulus sagt, dass Jesus arm geworden ist, so ist das umfassend gemeint. Es ist mehr als nur die Komfortzone zu verlassen. Mehr als ein Wechsel aus dem Palast in die Obdachlosigkeit. In Philipper 2, ab Vers 5, sagt Paulus, dass Jesus, obwohl er Gott gleich war, nicht daran festhielt, sondern sich selbst aufgab, den Menschen gleich wurde, das Wesen eines Sklaven annahm, sich unter alle erniedrigte, dem Willen des Vaters völlig gehorsam war und schließlich den Sklaventod am Kreuz erlitt. Gnade ist die Umkehrung der Verhältnisse. Im Sündenfall löst sich der Mensch von der Hand Gottes. In der Menschwerdung Jesu begibt Gott sich in die Hand des Menschen. Das bedeutet Weihnachten. Gottes Gnade lässt ihn nicht unberührt und außen vor. Sie treibt ihn dazu, sich selbst auszuschütten, um andere zu retten. Und diese anderen, das sind wir. Dabei haben wir nicht nur die Gnade nicht verdient, sondern für unsere Auflehnung gegen Gottes gute Ordnungen und für unser zerstörerisches Handeln gegen seine Schöpfung, unseren Nächsten und uns selbst, verdienen wir das Gegenteil, gerichtet zu werden. Gott aber verschont nicht nur, er schenkt. Gnade ist mehr als der Verzicht auf verdiente Strafe. Sie ist die Einladung an die Feinde Gottes in ein Leben, das in der Beziehung zu ihm neu wird. Und sie hat nur eine einzige Bedingung, dass wir sie annehmen. Das Zweite, die Echtheit der Liebe. Zweimal spricht Paulus in diesen Versen von Liebe. Er sagt den Christen in Korinth, ihr seid überreich in der Liebe, die von uns in euch geweckt ist. Mit der Liebe hatten es die Korinther nicht so. Aus dem ersten Korintherbrief wissen wir, wie sehr es ihnen um äußerlich Vorzeigbares und um Anerkennung ging. Sie wetteiferten, wer zu welchem Apostel oder Prediger gehört und wer davon bedeutender ist. Wer welche Gabe hat und welche die größte ist. Bei ihnen galt eindrucksvolles Auftreten, Redegewandtheit, Stärke. Paulus, der die Gemeinde durch selbstlosen Einsatz gegründet und geformt hatte, schnitt bei ihnen in dieser Hinsicht nicht gut ab. Dabei waren sie zerstritten, nahmen wenig Rücksicht aufeinander und lebten vielfach nach ihrem eigenen Gutdünken statt nach dem Willen Gottes. Und diesem Zustand der Gemeinde verdanken wir die wunderbar tiefen und poetischen Worte des Paulus über die Liebe in Kapitel 13 des ersten Korintherbriefes. Und irgendwie hatten diese Worte zusammen mit dem selbstlosen Beispiel des Paulus und seinem Einsatz sowie viel Gebet doch offenbar etwas bewirkt. Und das steht hinter den Worten von der Liebe, die von uns in euch geweckt ist. Liebe ist kein Selbstläufer. Sie ist nicht einfach da. Sie entsteht als Antwort auf etwas, das uns begegnet. Das kann äußerlich sein. Die Niedlichkeit und Unbeholfenheit, eines Menschen- oder Tierbabys oder Schönheit oder, und das reicht weiter und tiefer, es ist die innere Wirkung, der Eindruck, den das Wesen einer anderen Person in uns hinterlässt, durch ihre Liebe, Freundlichkeit, Güte, Echtheit. Gott hat uns Antennen für beides gegeben. Die Schönheit, die uns in Schöpfung, Kunst oder Musik begegnet, verweist uns auf etwas Größeres als die materielle Welt. Die Hilflosigkeit des Kindes in der Krippe ist Teil der Faszination, die Weihnachten auch auf Menschen ausübt, die mit dem Christsein gar nichts am Hut haben. Aber wirksamer ist die Liebe, die in den Evangelien, im Reden, Handeln und Wesen Jesu deutlich wird. Und schließlich die persönliche Erfahrung der Liebe Gottes zu uns, wenn wir uns ihm zuwenden und erleben, dass er uns in Jesus zu seinen Kindern macht und unsere Schuld und Scham tilgt. Das spornt uns an zur Nachahmung und Lebensänderung. Weil Liebe sich an dem entzündet, was uns begegnet, darum besteht auch das Gott wohlgefällige Leben nicht im Befolgen von Regeln, sondern im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Dabei kann und wird unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten nur ein Spiegel sein der Liebe, die Gott uns widerfahren lässt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, heißt es in 1. Johannes Kapitel 4. Gott liebt uns von ganzem Herzen. Das heißt, mit seinem ganzen Willen und Wesen. Er liebt uns von ganzer Seele, das heißt, mit allem ihm zur Verfügung stehenden Gefühl. Mit seiner ganzen Kraft, das heißt, er hat alles für uns eingesetzt. Und mit seinem ganzen Denken, das heißt, er hat überlegt, wie er uns am besten zurückholen kann von unseren Verfehlungen und Irrwegen. Und er hat den Weg der Niedrigkeit, des Dienstes, der Hingabe, des Leidens und Sterbens gewählt. Den Weg der Liebe. Echte Liebe bleibt nicht in der Komfortzone. Sie erweist sich in der Dunkelheit des Alltags. Da, wo wir in Konflikt, in Widerstand, in Streit geraten. Sie erwartet auch keine Gegenliebe. Gott will in unseren harten und kalten Herzen Liebe entfachen und uns gewinnen für ein Leben mit ihm. Ein Leben in Wahrheit und mit Ewigkeitswert. Und er weiß, dass es ihn alles kosten wird. Und selbst dann ist der Erfolg nicht garantiert. Gott gibt alles und wird in Jesus Mensch. Und indem wir ihn anschauen und seine Liebe erleben, werden auch wir zur Liebe fähig. Die Echtheit unserer Liebe dann wird sich darin erweisen, ob und wie weit wir bereit sind, Jesus in den Gegebenheiten unseres Alltags auf diesem Weg zu folgen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Sinn des Reichtums. Paulus sagt, dass die Christen in Korinth überreich sind. Er nennt zunächst immaterielle Werte, Glauben, auch als Treue zu übersetzen, Wort, Erkenntnis, Eifer und Liebe. Seit der Zeit des ersten Korintherbriefes hat sich in der Gemeinde offenbar viel getan. Sie ist gereift und beständig in ihrer Beziehung zu Gott. Sie ist fähig, den Glauben zu durchdringen und zu formulieren. Sie ist einsatzwillig und hat ein Herz, das für und mit anderen fühlt. All dies, sagt Paulus, hat sie allein Jesus zu verdanken, der um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus sagt einmal von sich: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Dabei liegt der Fokus bei ihm nicht auf dem Vergänglichen, sondern auf dem inneren Leben. Und dennoch spricht die Bibel viel und oft auch über äußere Gaben und Reichtum als Ausdruck des Segens Gottes. Doch zugleich warnt sie an unzähligen Stellen vor den Gefahren des Reichtums. Für die Bibel ist Reichtum ein Mittel, kein Ziel. Und wenn wir das verwechseln, dann wird der Segen des Reichtums zum Fluch. Und was das heißt, zeigt ein Blick auf den Zustand dieser Erde und unserer Gesellschaft. Paulus zeigt nun, wozu Reichtum eigentlich gedacht ist. In Vers 14 schreibt er mit Blick auf die laufende Sammlung für die notleidenden Gemeinden in Judäa: Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich geschehen. Paulus geht also nicht so weit, die Gläubigen aufzurufen, selbst arm zu werden, damit andere reich werden. So weit ist nur Jesus gegangen. Aber wir dürfen, was uns anvertraut ist, für Gott und andere einsetzen. Reichtum ist dazu da, um zu dienen. Das Problem ist, dass er sich rasch vom Besitz zum Besitzer wandelt, dem wir dienen, statt umgekehrt. Um uns davor zu schützen, hatte Gott schon im Alten Bund auf die Regeln der Erstlingsgabe, der Armenfürsorge und des Zehnten Verheißungen gelegt, die zum Abgeben ermutigen sollten. Und in Sprüche 19 heißt es: Wer sich des Armen erbarmt, leiht dem Herrn, und der wird ihm seine gute Tat vergelten. Gottes Rendite ist dabei nicht immer gleich offensichtlich, aber dagegen sind 3-4% Festgeldzinsen lächerlich. Unser Auftrag als Christen ist nicht, über den Zustand dieser Welt zu jammern, sondern das uns Anvertraute einzusetzen zum Wohle anderer. Das gilt für materielle wie immaterielle Werte. Wenn wir Glauben, Wort, Erkenntnis, Eifer, Liebe haben, dann nicht zum Selbstzweck, sondern um für andere Gutes zu bewirken und in ihnen Glauben, Wort, Erkenntnis, Eifer und Liebe zu wecken. Sehen unsere Familien, unsere Nachbarn und Kollegen an uns etwas von diesem Reichtum der Liebe Christi oder nur fromme Selbstgefälligkeit? Wo setzen wir Zeit, Kraft, Gaben, Geld ein, um die Not anderer zu lindern? Stellen wir uns den Problemen unserer Stadt und unseres Landes oder ziehen wir uns resigniert klagend in unseren Schutzraum zurück? Lebendiger Glaube wird immer sichtbar und hat Auswirkungen in die Gesellschaft hinein. Fragen wir als Einzelne und als Gemeinde, nach unserem Auftrag? Oder genießen wir die Gemütlichkeit einer vollen Kirche oder des Online-Gottesdienstes, während wir doch eigentlich in der kleinen Gemeinde vor Ort mit unserer Kraft und unseren Gaben so dringend gebraucht werden? Es geht nicht um frommen Aktionismus und Aktivismus. Es geht um die Frage nach der Echtheit unserer Liebe und ihren Folgen. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Der Ruf in die Nachfolge Jesu ist nicht der Ruf in die Bequemlichkeit. Es ist ein Ruf, der Zeit, Kraft, Hirnschmalz und Geld kostet, in dieser Welt etwas zu ändern. Und genau dazu sind wir berufen. Das Wesen der Gnade Jesu ist Hingabe. Die Echtheit der Liebe Jesu erweist sich in Hingabe. Der Sinn des Reichtums Jesu zeigt sich in Hingabe. Wir sind überreich beschenkt durch seine Gnade, seine Liebe und seinen Reichtum. Amen.